Naja, und die kam dann irgendwann rein und hat das gesehen, weil ich in dem Moment halt meiner Tochter ein Fläschchen gegeben habe. Und sie meinte, keine Flasche, keine Flasche, auch die Brust, ne? Und ich dachte in dem Moment so, Entschuldigung, wer sind Sie bitte? Was glauben Sie, wer Sie sind?
Reinigungskraft, ne?
Mama halblang mit Rebecca
und Sophia. Moin und herzlich willkommen bei Mama halblang. Ich bin Sophia und vor mir sitzt wie immer die wunderbare Rebecca. Sag mal hallo.
Hallo.
Wir sind zwei Journalistinnen, zwei Freundinnen, zwei junge Mamas und wir teilen hier alle zwei Wochen unsere Erfahrungen rund um die Themen Kinderwunsch, Schwangerschaft und das Leben als Mama. Und mittlerweile ist bei euch halblangig da draußen auf Instagram. Ihr findet uns unter @mamahalblang.podcast oder auch über den Link in den Shownotes. Und bei euch ist durchgesickert, dass unsere Erfahrungen meistens nicht unterschiedlicher sein könnten. So auch dieses Mal. Und wir wollen uns hier auch gar nicht die ganze Zeit irgendwie gegenseitig groß bestätigen, sondern unsere unterschiedlichen
dieses
Erfahrungen.
Dieses Wort macht mich fertig. Entschuldigung.
Furchtbar, vulgär. Und wir wollen uns hier nicht die ganze Zeit gegenseitig bestätigen, sondern auch unsere unterschiedlichen Erfahrungen feiern und diskutieren. Und wenn ihr das auch feiert, dann folgt uns doch gerne hier auf Spotify oder auf Apple Podcasts und gebt uns eine 5-Sternchen-Bewertung. Das hilft uns nämlich sehr, auch von anderen Mamas gehört zu werden. Und bei Apple kann man ja noch so einen kleinen Liebesbrief schreiben. Und da ticken wir jedes Mal wirklich aus vor Freude und schicken uns sofort einen Screenshot und sind einfach überglücklich. Also scheut euch nicht.
Bam.
Es geht heute ums heilige Stillen, so nenne ich das mal direkt etwas provokant. Ich, Olle Glucke, stille jetzt schon seit 19 Monaten und habe immer noch nie aufgehört. Und bei der Rabenmutter Rebecca war die Reise schon nach kurzer Zeit zu Ende. Und das Stillen bzw. Fläschchen geben hat ja auch ganz viel mit dem Thema Schlaf zu tun. Da habt ihr uns nämlich schon im Vorfeld mit euren Fragen beworfen. Und dieses Themengebiet, also Stillen und Schlafen oder Fläschchen und Schlafen, das klammern wir heute so ein bisschen aus. Das besprechen wir nämlich ganz detailliert und ganz umfangreich nächste Woche in einer Special-Folge mit der lieben Andrea. Die ist nämlich Babyschlafberaterin. Da werdet ihr nochmal die Gelegenheit haben, alle eure Fragen zu stellen. Dafür haben wir heute allerlei Anekdoten für euch mit am Start. Rebecca erzählt von ihrem Still-Fail, darf ich das so nennen, hoffentlich?
Jo. Doch, klar.
Und den harten Emotionen, die damit einhergingen und dem Prozess des Loslösens. Und ich erzähle von meiner mittlerweile 19 Monate langen Stillbeziehung und den wunderbaren Höhen und den zerschmetternden, problematischen und auch schmerzhaften Tiefen. Wir wollen uns dann auch genauer anschauen, was denn überhaupt optimale Bedingungen sind, damit das Stillen klappt und was dagegen auch echt hinderlich sein könnte. Und ergründen dann, wie viel Bindung auch das Stillen macht. Das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt und ob man das auch irgendwie ersetzen kann. Und wie immer teilen wir hier auch wertvolle Tipps und Tricks. Also freut euch auf eine vollgepackte Folge. Aber jetzt geht's erstmal zu dir, meine liebe Rebecca. Bist du heute Team zerquetscht oder Team Rakete?
Es ist wieder so eine zweigeteilte Antwort. Ich kann mich irgendwie in der letzten Woche nicht so richtig entscheiden. Also heute, jetzt in diesem Moment, bin ich total Team Rakete, weil ich heute frei habe und ich ausschlafen durfte und meinen Mann das Kind in die Kita gebracht habe, hat. Und grundsätzlich bin ich aber gerade, was die letzten zwei Wochen angeht, eher so Team zerquetscht, weil gerade strengt mich irgendwie der Alltag unfassbar an. Es ist nicht so, dass irgendwas Krasses passiert ist, irgendwas ganz, ganz Schlimmes, was mich aus der Bahn wirft oder so. Aber die meisten Tage sehen bei mir halt so aus, dass ich mit dem Kind aufstehe, das Kind fertig mache, das Kind in die Kita bringe, dann ein Gebäude weiter renne, um pünktlich bei der Arbeit zu sein, dann Feierabend mache, dann das Kind aus der Kita abhole, mit ihr nach Hause fahre, dann irgendwie ein, zwei Stunden später kommt mein Mann nach Hause, wir haben noch zwei Stunden zusammen und dann ist auch schon Betty-Zeit für die Kleine und dann haben wir, wenn es gut läuft, irgendwie noch 3 bis 4 Stunden abends ohne das Kind und es ist einfach ein richtiger Hustle gerade. Und ich bin abends momentan richtig drained und sitze dann da auf der Couch und weiß eigentlich gar nicht, wo ich jetzt die ganze Kraft für den nächsten Tag hernehmen soll. Vor allem, weil meine Tochter eigentlich sonst immer so ein Langschläfer war und mittlerweile aber leider immer früher aufwacht. Einfach, glaube ich, weil ja je älter die Kinder werden, desto weniger hoch ist ihr Schlafbedarf. Und normal war für sie sonst immer, gerade an den Wochenenden, so zwischen 8 und 9. Und jetzt ist
diesen Luxus, den kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Brauche ich, ja, glaube ich, nicht nochmal ausweiten.
Der Luxus verabschiedet sich gerade, weil heute zum Beispiel ist sie schon um 6:45 aufgewacht. Und ansonsten war bisher, in den letzten Wochen hat sich so rauskristallisiert, so zwischen 7 und 7:30 Uhr. Also es ist halt irgendwie, andere hören sich das jetzt an und denken so, hä, was willst du eigentlich, voll der Luxus?
Aber für uns ja, andere ist das ich. Ja, aber ich kann das verstehen. Man braucht einfach eine Zeit, bis der Biorhythmus dann wieder anders funktioniert. So,
ja,
wenn man
vor
davon
allem
überrascht wird.
Weil du halt nicht denkst, dadurch, dass sie jetzt wieder so früh wach wird, dann wirst du auch wach und musst sofort funktionieren. Du hast nicht mal 10 Minuten, um irgendwie im Tag anzukommen, wach zu werden, sondern du wirst von dem Kinderquengeln im Babyphone geweckt und weißt, du musst jetzt aufstehen und du musst jetzt Care-Arbeit erledigen. Und ja, das zieht einfach gerade unfassbar viel Kraft aus mir raus, aber ich weiß, das ist eine Phase und die wird auch vorbeigehen. Aber gerade ist das, wenn du mich fragst, Team Rakete, Team Zerquetscht, das ist so ein zweischneidiges Schwert. Wie sieht's denn bei dir aus?
Ich bin heute auf jeden Fall wieder Rakete. Ich habe mich jetzt die letzten Tage gut regenerieren können. Ich kann mal so ein bisschen erzählen, was bei uns gerade los war. Ich finde auch irgendwie, also der Winter ist jetzt so richtig eingekehrt, es ist arschkalt draußen.
Ja.
Und morgens dem Kleinen seine 5 Wollschichten anziehen und Schuhe und Mütze für die Tagesmutter. Ich plane momentan wieder, ich glaube, 40 Minuten ein für anziehen, fertig machen, losgehen, Rucksack packen und so. Weil das dauert einfach, ne? Weil der kann irgendwie nicht so lange kooperieren, bis er alles anhat. Ich muss immer in Etappen irgendwie anziehen. Aber ja, ich erzähl mal, was bei uns in den letzten Wochen los war. Also wir waren ja alle 2 Wochen krank. Und ich kann da auch schon so ein bisschen ins Thema mit einsteigen, weil ich die letzten Wochen echt körperlich so krass beansprucht wurde, nämlich durch Stillen. Wir waren alle krank und der Kleine hat einfach so viel genuckelt und Milch getrunken wie seit Monaten nicht mehr. Also ich war ja eigentlich tagsüber schon so Richtung Abstillen unterwegs. Also ich habe dann auch zuletzt zum Einschlafen nicht mehr gestillt und auch nur noch morgens so zum Wachwerden. So dieses, er hat sich immer so zwischen 4 und 5 oder 5 und 6 so ein bisschen so wach genuckelt und gekuschelt. Ja, durch die Krankheit einfach alles wieder auf Anfang. Und ich habe den ganzen Tag gestillt, als er Fieber hatte, natürlich auch Dauer gestillt. Ich muss dazu sagen, das ist auch praktisch, weil man kann einfach so diese ultimative Beruhigung und Nähe und sowas direkt liefern. Aber ey, 2 Wochen lang, ich konnte irgendwann einfach nicht mehr. Auch nachts dann teilweise alle 2 Stunden, weil es ihm natürlich schlecht ging. Und natürlich haben wir ihm auch Medikamente gegeben. Klar, muss sich irgendwie keiner rumquälen, aber meine Güte, ich habe echt gelitten und ich hatte irgendwann tatsächlich wieder wunde Nippel, also wie im Wochenbett und meine Brüste taten weh.
Ich wollte es gerade sagen, ich weiß gar nicht, wie oft ich aufgewacht bin und von dir eine Nachricht hatte, weil du ja schon 2-3 Stunden wach warst. und du mir geschrieben hast, ey, mir fallen gleich die Nippel ab, weil mir alles so weh tut und der Kleine so nuckeln will.
Ich erinnere mich an eine Einschlafbegleitung und der hat mir dann so die Brüste ab und auch seine Hände so in meine Brust reingekrallt. Und
mit so Babyfingernägeln.
Richtig,
boah,
genau.
Alter.
Nicht so die allerperfekt kurz geschnittenen, sondern schon so ein paar Tage rausgewachsen.
Und auch so kantig und so, weil man ja
ganz
nicht so
genau regelmäßig. Ja. Ey, ich bin richtig aggressiv geworden und habe angefangen zu heulen, bin aus dem Zimmer rausgerannt zu meinem Mann und meinte zu ihm, komm bitte, ich kann nicht mehr, komm bitte. Und er ist dann sofort zu mir und dem Kleinen ins Bett und hat gefragt so, hey, was ist denn los? Und ich habe so krass geheult, bin so richtig zusammengebrochen.
Oh Gott.
Und mein Mann hat mich dann total liebevoll getröstet und der Kleine saß halt einfach so mit großen Glubschaugen daneben und hat mich angeguckt.
Oh, ich kenne den
Moment. Das hat mir so weh getan in dem Moment.
Oh mein Gott.
Scheiße, ey. Und ja, ich habe mich dann natürlich sofort bei dem Kleinen entschuldigt, so tief durchgeatmet, konnte diesen Druck irgendwie einmal kurz ablassen und habe dann den 2. Versuch gestartet und das lief dann auch besser. Ich habe mir dann tatsächlich auch AirPods reingemacht und einen Podcast gehört, um mich irgendwie ein bisschen abzulenken. Und es war zu dem Zeitpunkt auch einfach keine Option zu sagen, nee, Brust ist jetzt nicht schlaff so, weil das hätte noch einen viel krankeren Terror ausgelöst. Das heißt, die Kosten-Nutzen-Rechnung war irgendwie so kurz Zähne zusammenbeißen und dann läuft's. Aber ja, das war eine wilde Zeit, die 2 Wochen. Also es war auch super schön, einfach diese Nähe. Mein Mann war halt auch zu Hause, weil teilweise krankgeschrieben oder teilweise diese Kind-Krank-Sonderurlaubtage. Aber war eine Belastungsprobe mit sehr vielen Höhen und Tiefen.
Ich dir sofort, ja, boah.
Für uns als Familie und auch für meine Brüste tatsächlich. Ja. Und ist ganz lustig, ich habe ihn jetzt diese Woche wieder zur Tagesmutter gebracht. Da wollte er auch dann, als ich ihn abgeholt habe, sofort wieder an die Brust und im Bus. Ich musste ihn auch unbedingt im Bus stillen, sonst war alles ganz, ganz schlimm. Und ich habe dann auch natürlich nachgegeben, weil ich dachte, okay, ist jetzt auch irgendwie nicht so leicht für ihn nach 2 Wochen zu Hause. Und einen Tag später hatte er meine Brüste gefühlt vergessen. Also einen Tag später habe ich ihn abgeholt, wir sind nach Hause gekommen. Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass er sich das irgendwie einfordert, dass er halt Milch trinken kann. Gar nichts. Also erst dann abends wieder ist ihm das irgendwann mal wieder eingefallen, wo ich mir so denke, wie flexibel können Kleinkinder bitte sein? Also ich werde ja im Laufe der Folge auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Ja, das ist halt, jeder Tag ist anders und ich nehme auch jeden Tag anders oder ich nehme ihn auch jeden Tag, wie er kommt. Es gibt da einfach keine Faustregel. Weil mich auch viele gefragt haben, wie viel ich stille, mal mehr, mal weniger, mal den ganzen Tag, mal den ganzen Tag gar nicht. Nun hat ja das Stillen bei dir, wie ich schon angesprochen habe, überhaupt nicht funktioniert und du hast es, glaube ich, auch in jeder Folge schon hier und da in Nebensätzen oder Hauptsätzen angesprochen. Rebecca, jetzt pack doch bitte einfach mal deine Stillgeschichte für uns alle aus.
Ja, genau. Ich hatte es sogar einmal in einer Folge erzählt, aber wir haben es dann rausgeschnitten.
Ja, hat den Rahmen gesprengt, ne?
Ja, hat den Rahmen gesprengt und hatte auch überhaupt nichts mit dem eigentlichen Thema zu tun. Das war echt nur so ein Side-Note und dachten wir so, komm, das macht überhaupt keinen Sinn, das drin zu lassen. Nee, genau. Also ich hole mal ein bisschen aus, weil jetzt habe ich ja hier den Anlass dafür sozusagen.
Das ist jetzt dein Raum und deine Plattform für deine Geschichte.
Also ich fange einfach mal damit an, dass ich ja auch schon ein paar Mal erwähnt hatte, dass ich keine richtige Hebamme hatte, weil ich also es war komplett mein Fehler, ich hatte einfach viel zu spät angefangen zu suchen. Mir war dieser Hebammenmangel einfach nicht so akut bewusst, als ich im ersten Trimester war und hatte deswegen da schon mal verkackt. So, dann war es so, dass ich aber super viel Milch schon in der Schwangerschaft gebildet habe. Also ich musste eigentlich ab Ende des 2. Trimesters mit, wie heißen die Dinger noch?
Stilleinlagen.
Danke.
So Slip-Einlagen für den BH.
Genau, mit Stilleinlagen rumlaufen, weil ich sonst echt alle 2 Stunden mein T-Shirt hätte wechseln müssen. Also es war sehr, sehr krass und auch sehr unangenehm teilweise. Und dann dachte ich so, naja, easy, gar kein Problem. Ich werde genug Milch haben, das wird schon mal kein Problem sein. Was soll schon schief gehen? Und dann kam die Geburt. Und wer die Geburtsfolge gehört hat, weiß, dass ich bei der Geburt auch ordentlich mit mir selbst und der Geburt selber und dem Kind und mit den äußeren Umständen zu kämpfen hatte. Also da waren auch sehr, sehr dramatische Teile mit dabei und war deswegen auch nicht schon mal in so einem super entspannten Zustand nach der Geburt. Und dann war schon das erste Anlegen war schon ein Problem. Also Spoiler, das ist auch das Hauptproblem in meiner Stillgeschichte, dass das Andocken überhaupt nicht geklappt hat. Also es war wirklich ein Krampf. Es hat einfach nicht geklappt. Ich weiß nicht, wieso. Und wenn sie dann doch die paar Mal, die sie an meiner Brust getrunken hat, war auch immer nur auf einer Seite. Und die andere hat sie irgendwie abgelehnt. Es war irgendwie ganz komisch. Auf jeden Fall war das Andocken ein sehr, sehr großes Problem. Und direkt nach der Geburt hat die Hebamme, die mich zum Schluss betreut hat, hat es aber hingekriegt, dass sie ein bisschen an meiner Brust genuckelt hat. Und es hat sich auch sofort, wenn ich jetzt rückblickend darüber nachdenke, so angefühlt, als sollte das einfach so sein, als ist das einfach und es ist es ja de facto einfach der natürliche Lauf der Dinge. Dann wurde es aber eigentlich immer schwieriger. Ich war ja dann 3 bis 4 Tage im Krankenhaus danach, weil ja meine Entlassung auf einen Sonntag gefallen wäre und an Sonntagen ja aber keine Entlassungen durchgeführt werden, weil wir so, also keine Ahnung, und das war für mich ja echt so eine Hiobsbotschaft, weil ich wollte so, so dringend nach Hause. Es war noch eine Hochphase Corona. Mein Mann durfte nur 1 Stunde am Tag da sein und ich habe mich wahnsinnig alleine, überfordert und einsam gefühlt und fand diese 3 Tage oder 3, 4 Tage im Krankenhaus fast noch traumatischer als die Geburt selber, weil ich einfach komplett mich losgelöst gefühlt habe von dem Rest der Welt. Und das ist ja auch schon mal keine gute Voraussetzung für einen Milcheinschuss, der ja dann noch kommen soll. Genau, dann haben die Hebammen im Krankenhaus, haben das mitbekommen, oder sind es Krankenschwestern oder Hebammen, die danach nach dir gucken? Ich weiß es gar nicht.
Beides, also es gibt beides. Es gibt es gibt Krankenschwestern auf der Station, aber auch Hebammen.
Okay, ich war mir nicht sicher oder war mir nie sicher, was die genau waren. Auf jeden Fall sind ab und zu immer Frauen reingekommen, die mir geholfen haben.
Oder dachten zu helfen. Kann man ja schon mal so ein bisschen spoilern, oder?
Genau. Aber die haben dann relativ schnell mitbekommen, dass das halt bei mir ein Problem ist und haben dann auch sehr schnell auch irgendwie gar nicht versucht, mir da jetzt groß zu helfen, sondern haben halt gesagt, ja, dann musst du halt mit der Flasche und Prämilch zufüttern. Und ich in meinem unwissenden, labilen nach der Geburt zustand. Habe das natürlich auch ohne zu hinterfragen gemacht, weil das ist ja auch eine Stresssituation, wenn das Kind dann schreit und offensichtlich Hunger hat. Und du so schnell wie möglich dieses Bedürfnis erfüllen möchtest. Und dann, wenn halt das Andocken nicht richtig klappt, dann ist halt der nächste Handgriff halt, geht dann zur Flasche.
Und dann, du vertraust ja auch denen, was die eben, halt raten und was die sagen, ne?
Ja, natürlich wusste ich irgendwie, also ich wollte immer stillen, und das war immer einer meiner größten Wünsche für nach der Geburt. Aber ja, du vertraust den Hebammen und Krankenschwestern da und du denkst dir halt so, ja, die werden halt irgendwie schon wissen, was wir machen. Und dann ein, zwei Tage später hatten wir dann eine Krankenschwester, die, oder Hebamme, wie auch immer, die dann tatsächlich eine Position gefunden hat, in der es geklappt hat.
Wie viel Zeit hat die sich genommen dann für dich?
Vergleichsweise wenig, aber die war so eine robuste No-Bullshit-Frau, was ich richtig geil fand,
ne?
In dem Moment. Ja, also die war so in ihren 50ern, würde ich sagen. Und ich fand das richtig cool, weil in so einem labilen Zustand, da tut es mir nicht gut, wenn jemand sensibel auf mich eingeht, im Sinne von, oh ja, und vielleicht so und vielleicht dieses, sondern
sie hat die Führung übernommen.
Genau, der halt mir Ansagen macht, sozusagen. Das war einfach genau der richtige Approach und meinte so, ja komm, ey, stillen kriegen wir hin, so, was soll das denn? Und hat mir dann mit mir eine Position gefunden, in der es einfach geklappt hat. Und ich war sehr, sehr dankbar in dem Moment. Also das war dann so, dass das Stillkissen quasi so einmal über, ich saß und das Stillkissen war einmal so über meinem Bauch sozusagen und meine Tochter lag dann so schräg unter mir und so halb auf der Seite liegend auf dem Stillkissen und hat dann halt eben an meiner Brust genuckelt. Und das hat funktioniert. Und hat mir dann auch immer gezeigt, wie ich dann, wenn sie mal noch an meiner Brust hängt, aber aufhört zu nuckeln, wie ich dann quasi dafür sorgen kann, dass sie weiter trinkt. Genau, da meinte sie, ja super, dann funktioniert es ja jetzt. Dann kann ich ja auch die Prämilch mitnehmen und der Drops ist gelutscht so. Und ich war mega erleichtert in dem Moment und dachte so, Gott sei Dank, endlich haben wir irgendwie was gefunden, was funktioniert. Und 10 Minuten später kam sie rein und meinte, sie hätte gerade mit der Nachtschwester gesprochen, die mich die Nacht davor betreut hat. Und die hätte aber gesagt, ich solle weiter zufüttern. Und damit war das Ding durch, rückblickend. Puh. Also das war so der elementare Fehler, der einmal darin gemacht wurde, dass mir das gesagt wurde. Und im nächsten Schritt, dass ich das auch durchgeführt habe. Dass ich in dem Moment weder das Wissen noch das Selbstbewusstsein hatte zu sagen, nee, wieso denn? Sie trinkt doch an meiner Brust und je mehr sie trinkt, desto eher kommt mein Milcheinschuss, weil sie meinen Körper stimuliert. Was soll ich denn da jetzt zufüttern? Also das macht rückblickend, macht das so von vorne bis hinten keinen Sinn. Und ich möchte echt manchmal wissen, was die Frau da geritten hat, der anderen Hebamme das zu empfehlen, mir das zu sagen. Also mir ist schon klar, natürlich haben die im Krankenhaus Personalmangel und so wenig Geld und die haben irgendwie andere Sorgen, als dafür zu sorgen, dass auch die 100. Mutter noch stillen kann und die wahrscheinlich auch so lieber den Quickfix haben, als sich jetzt um irgendwas kümmern zu müssen. Meine ich gar nicht als Vorwurf oder dass es jetzt schlechte Menschen wären oder so, aber in meiner labilen Position, wo du ja auch nur in Anführungsstrichen egoistisch denken kannst und halt nicht andere Leute noch im Sinn hast, denke ich mir halt rückblickend so, was das sollte. Also ich war da auch echt lange echt wütend auf die, weil ich dachte, warum? Warum habt ihr mir das so versaut? Warum habt ihr mir so einen unfassbar schlechten Rat gegeben? Und dann sind wir nach Hause irgendwann.
Ganz und ich kurz, hatte kann meinen ich noch Mann. Irgendwann, da kam noch irgendwann eine Putzfrau rein. Das muss ich bitte auch noch einmal.
Ja, stimmt.
Weil das finde ich, also es ist für mich wirklich, es war wirklich für mich die Sahnehaube, als du mir das geschrieben hast, weil ich dachte, seid ihr da in dem Krankenhaus alle irgendwie geistig nicht so ganz auf der Höhe? Das hat mich so sauer gemacht.
Also an sich fand ich das schon schwierig, dass halt andauernd Leute ins Zimmer reingekommen sind, weil auch wenn ich geschlafen habe, bin ich dann halt auch wieder wach geworden. Also ich war eigentlich ständig wach oder wurde von jemandem geweckt, auch wenn es nicht meine Tochter war. Das heißt, ich hatte einfach wirklich keine Ruhezustände. Naja, und die kam dann irgendwann rein und hat das gesehen, weil ich in dem Moment halt meiner Tochter ein Fläschchen gegeben habe. Und sie meinte, keine Flasche, keine Flasche, auch die Brust, ne? Und ich dachte in dem Moment so, Entschuldigung, wer sind Sie bitte? Was glauben Sie, wer Sie sind?
Reinigungskraft, ne?
Aber im Grunde ist es ja egal, was sie ist oder was sie macht. Aber das ist eine fremde Person, die nichts mit meiner Behandlung zu tun hat, die nichts über mich weiß und diesen Kommentar ablässt. In dem Moment war ich einfach nur überrascht und irgendwie überfordert, um adäquat zu antworten. Rückblickend hätte ich dir erstmal die Leviten gelesen. Das war auch so ein Moment, wo ich einfach, das war
auch. Das
hat
mich so wütend gemacht damals, als du mir das geschrieben hast.
Das war auch tatsächlich, aber kurze Vorausschau, der einzig blöde Kommentar, den ich jemals auf die Flasche gekriegt habe, glaube ich. Also mir ist es danach nicht nochmal passiert. Genau, dann sind wir nach Hause sorry, das wird jetzt irgendwie so ein mega Monolog, aber das brennt mir einfach jetzt schon.
Das ist eine voll wichtige Geschichte.
Lange auf der Seele auch, weil das ja echt auch so ein kleiner Traum ist, der einfach zerplatzt ist. Und genau, dann sind wir nach Hause und ich hatte meinem Mann schon vorher geschrieben, bitte besorg Prämilch, weil es ja einfach gut sein kann, dass es mit dem Stillen jetzt wirklich nicht klappt und ich will einfach vorbereitet sein und nicht zu Hause merken, oh, es klappt nicht, bitte lauf jetzt nochmal schnell zur DM und hol Prämilch. Und damit beantworte ich auch gleich eine Frage, die mir bei Instagram gestellt wurde, ob ich mir irgendwie Gedanken gemacht habe, welche Prämilch wir nehmen. Nein.
Finde ich auch so geil. Weil man kann das halt auch echt overthinken, oder? Das Thema.
Ja, also wahrscheinlich, vielleicht gibt es auch eine richtig geile und andere nicht so gute. Aber ich hab da keine Raketenwissenschaft draus gemacht. Im Krankenhaus gab es nur eine Sorte. Das heißt, da hatte ich nicht mal eine Wahl. Ich wäre auch nicht auf die Idee gekommen, da irgendwas zu hinterfragen. Und ich habe meinem Mann einfach gesagt, kauf bitte Prämilch. Und er hat eine gekauft und die war's dann. Ich glaube, das ist, also wir benutzen jetzt die von Aptamil. Und im Krankenhaus war das von Hip.
Es genau. Gibt ja so unendlich viele Anbieter und
wahnsinnig
so
viele
Testvergleiche, YouTube-Reviews und was weiß ich, aber finde ich eigentlich echt cool. Ich meine, du hast auch gar keine Kapazitäten, dir da
überhaupt nicht
drüber zu machen, oder?
Ich wäre ja gar nicht auf den Gedanken gekommen, da jetzt mir irgendwelche Vergleiche, also nein, keine Ahnung. Wir haben gesagt, kauf bitte Prämilch, ist mir scheißegal. Hauptsache, sie ist satt und ist gesund und nimmt zu. So, der Rest. Gucken wir mal. Und dann war es so, dafür bin ich im Krankenhaus dann aber doch wieder dankbar, weil sie mir eine Wochenbetthebamme stellen konnten. Aus deren eigenen Kontingent sozusagen war das, glaube ich, oder über so eine Hilfsstelle. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Auf jeden Fall war da eine Hebamme da, die so ein bisschen urig war und auch schon ein bisschen älter und so ein bisschen verpeilt. Also die hat mich irgendwie bei jedem Besuch gefragt, ob sie ihre Brille hier hat liegen lassen. Nein, hatte sie nicht.
Okay. Richtig random.
Aber die war da eigentlich ganz cool, weil ich habe dann von der Problematik erzählt und sie meinte, okay, ich sehe und höre dich, dass du gerne stillen möchtest. Wir machen das folgendermaßen. Wenn deine Tochter Hunger hat, dann versuchen wir jedes Mal, sie anzulegen, wenn sie noch in einem relativ entspannten Zustand ist. Und sobald wir aber merken, sie schreit sich in einen Krampf rein oder hat dann zu viel Hunger und ist zu gestresst, dann brechen wir ab und geben ihr das Fläschchen, weil dann ist ihr Bedürfnis nach Nahrung höher als die Tatsache, dass Stillen in Anführungsstrichen das Beste ist oder ich gerne stillen möchte. Was ich auch immer noch rückblickend einen richtig schönen,
also die Kooperationsfähigkeit von dem Baby ist ja dann irgendwann gar nicht mehr vorhanden, ne?
Genau das.
Das ist ja total anstrengend. Also da werde ich auch noch später drauf eingehen, aber Stillen muss halt erlernt werden von Mutter und Kind.
Genau, also und weil eben diese Kooperationsfähigkeit immer weiter abnimmt, meinte sie irgendwann, dann bringt's halt einfach nichts, dann geben wir ihr das Fläschchen und ich müsste dann aber danach immer abpumpen, weil wir immer noch versucht haben, dass es klappt und selbst wenn nicht, war mein Gedanke dann, okay, selbst wenn ich nicht stillen kann, möchte ich bitte, dass sie Muttermilch bekommt, wenigstens in dieser fragilen neugeborenen Zeit, dass sie einfach das Beste bekommt, was die Natur zu bieten hat. Das ist halt auch so ein Grundsatz bei der einen Umfrage, die du bei Instagram gemacht hast, wo du gefragt hast, ja, glaubt ihr, Stillen ist das Beste oder nein? Für manche ist es gut, aber grundsätzlich nicht. Ich glaube, ich hätte gern beides angekreuzt, weil ich glaube tatsächlich, dass Stillen das absolut Beste ist für Mutter und Kind, weil diese Symbiose nicht umsonst besteht. So einmal halt, weil dadurch ja der Rückbildungsprozess bei der Mutter vorangetrieben wird, das Bonding, wo wir später noch drauf kommen und halt einfach, ich glaube, kein menschengemachtes Produkt kommt auch nur annähernd irgendwie an die Muttermilch ran, so. Aber gleichzeitig ist halt Stillen für manche Familien nicht das Beste oder es klappt halt nicht, aus welchen Gründen auch immer. So, das nur so als.
Genau, also so ein ganz großer Teil hat angekreuzt, Stillen ist gut, aber nicht für jede Mama etwas. Einmal vielen Dank einfach dafür, dass ihr eine mega coole und tolerante Community seid. So.
Ja.
Ich habe so ein bisschen Schiss gehabt irgendwie, dass das vielleicht irgendwie doch zu militant oder sowas ausgeht, das Ergebnis. Aber freue mich einfach sehr, dass einfach fast alle da mega offen und cool irgendwie mit dem Thema umgehen. Ja, ich finde auch, diese beiden Aussagen können gleichzeitig existieren. Die Flaschenmilch, die kommt nicht an die Muttermilch ran, ist einfach biologisch zusammengesetzt das Beste, was die nur Natur hervorbringen kann. Und gleichzeitig ist es voll okay, wenn eine Mutter ganz andere Entscheidungen trifft, aus welchem Grund auch immer.
Ja, ich meine, Gott sei Dank haben wir Prämilch und die künstliche Milch, weil Hauptsache das Kind ist gesund und wächst und das satt so ist.
Ganz genau so ist es.
Dass Kinder nicht verhungern müssen, weil das Stillen nicht klappt oder weil sich eine Frau aktiv dagegen entschieden hat. Genau, wir sind auch eigentlich kurz vorm Ende meiner Stillgeschichte, weil das Ganze habe ich dann 6 Wochen durchgezogen, weil es hieß, dass ich ja immer abpumpen muss, wenn sie getrunken hat. weil das ja der natürliche Rhythmus auch für meine Brüste wäre. Oder mit meinem Körper signalisiert wird, ja, bitte produziere Milch und ja, bitte immer mehr und in dem und dem Umfang. Das hieß aber in der Konsequenz, dass wenn sie getrunken hat und dann wieder eingeschlafen ist, musste ich noch mal mindestens eine Stunde wach bleiben, um halt abzupumpen. Das heißt, zwischen ihren Schlafphasen fehlte mir halt immer noch mal eine Stunde oder so, wegen dieses Abpumpprozesses. Und das habe ich eine Weile durchgehalten. Und dann hatte ich irgendwann eine Date-Night mit meinem Mann, die erste nach der Geburt. Das war so nach 6 Wochen circa. Da war ich eigentlich, hatte ich mich schon auch von dem Gedanken verabschiedet, dass das mit dem Stillen noch klappt. Ich war da einfach schon gedanklich raus und hab dann einfach jetzt gesagt, okay, und jetzt kann ich nicht mehr. Jetzt möchte ich das nicht mehr. Und
wie hat er da reagiert?
Ich glaube, er hätte es noch gerne länger probiert.
Vor allem er. Also er muss das ja nicht probieren. Aber ja, ich weiß, was du meinst, natürlich.
Und da war in dem Moment vielleicht ja ein bisschen täuschter, als ich es zu dem Zeitpunkt war, weil ich einfach diesen Abnabelungsprozess im Kopf schon mit mir begleitet hatte. Und er hat mir auch immer wieder eine Stillberatung ans Herz gelegt. Auch das Krankenhaus, wo die Geburt stattfand, hat auch eine hauseigene Stillberatung. Ich habe da nie angerufen.
Wieso? Weil, kannst du das irgendwie sagen, rückblickend?
Es war auch eine Frage im Fragensticker, ob ich das Gefühl hatte, aufgegeben zu haben oder zu früh aufgegeben zu haben. In dem Moment hat sich's nicht so angefühlt. In dem Moment war es mehr eine Erleichterung, weil dann von mir der Druck genommen wurde, es muss jetzt klappen, es muss jetzt noch klappen, wir müssen jetzt die Kurve noch kriegen. Und ich einfach auch, es war einfach auch eine pragmatische Lösung, weil ich einfach gemerkt habe, mit der Flasche geht es einfach jetzt so viel schneller. Es ist so viel weniger anstrengend, als jetzt noch versuchen zu stillen. Und ich habe so dringend meinen Schlaf gebraucht. Und
es wäre so oder so eine sehr anstrengende Zeit für euch. Also die ersten 3 Monate bei euch waren ja echt hardcore. Die waren ja bei uns eher so ein Spaziergang und danach wurde es krass. Und bei euch war ja die erste Zeit echt super.
Ja, weil sie ein Schreikind war. Also weil sie Koliken hat oder diese Regulationsstörung hatte. Das war echt hardcore und ich konnte einfach nicht mehr. Rückblickend, wenn ich da jetzt so drüber reflektiere, ja, würde ich schon sagen, dass ich aufgegeben, / zu früh aufgegeben habe. Ich hätte durchaus noch andere Hilfe in Anspruch nehmen können. Stichwort Stillberatung und so weiter. Aber ich hab einfach die Kraft in dem Moment nicht gehabt. Ich habe sie einfach nicht gehabt. Und ich versuche da rückblickend auch so ein bisschen gnädig mit mir zu sein und zu sagen so, hey Rebecca, jetzt in deinem relativ ausgeruhten Zustand ist es einfach zu sagen, du hast früh aufgegeben. Aber versetz dich kurz nochmal zurück in die Situation, in der du emotional und psychisch warst. Du konntest einfach, oder ich konnte einfach nicht mehr. Und dann war das Ding für mich durch. Was mich aber auch nach wie vor einfach als Umstand sehr, sehr traurig macht.
Jetzt sind wir ja schon beim Thema Stillen und Bindung und eigentlich hatte ich das ja auf dem Plan ein bisschen weiter hinten, aber ich schlag vor, wir ziehen das mal ein bisschen vor, weil ja, du sagst es gerade, dich hat das extrem traurig gestimmt. Ist das halt etwas, dem du wirklich immer noch hinterher traust, 1,5 Jahre später und wo du denkst, du hast einfach krass was verpasst oder generell, wie stehst du zum Thema Stillen und Bindung, weil du kennst ja beides. Ich kenne nicht beides, ich kenne nur Stillen. Lass uns doch mal irgendwie einsteigen in diese große Frage und du kannst auch gerne mal wieder Professor Dr. Soziologie Rebecca auspacken, von der haben wir schon länger nichts mehr gehört.
Also die paar Male, die sie an meiner Brust getrunken hat, würde ich sagen, ja, der Bindungsprozess ist ein anderer, ist definitiv ein anderer, weil es einfach, du spürst ja, wie das Kind an deinem Körper sich ernährt. Ich würde gerade Laben sagen, aber das ist so ein ernährt, komisches altes Wort. Ja. Das waren Glücksgefühle, die ich in dem Moment hatte. Das war wirklich wieder dieses Gefühl von Einheit, wie in der Schwangerschaft. Und ich habe auch die paar Male, die sie getrunken hat, richtig gemerkt, wie mein ganzer Körper darauf reagiert. Also sich auch meine Gebärmutter zusammenzieht und kontrahiert und wie hormonell, also meine hormonelle Antwort darauf war einfach eine ganz, 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 ganz andere, als wenn ich sie jetzt auf meinen Arm gelegt habe und ihr das Fläschchen gegeben habe. Das ist einfach eine zwischengeschaltete Instanz sozusagen, die ein bisschen weniger Nähe herstellt. Also ich glaube, so ehrlich muss man dann schon sein. Es ist nicht dasselbe. Nicht, dass Flaschenkinder trotzdem irgendwie keine sicher gebundenen Kinder sein können oder so. Das können sie definitiv. Also nur weil ihr jetzt nicht gestillt habt, heißt das nicht, dass ihr keine gute Beziehung zu eurem Kind aufbauen werdet oder so. Aber gerade für diese Anfangszeit ist es, glaube ich, schon einfach ein de facto Stück Plastik, das zwischen dir und deinem Kind vorherrscht. Und
vielleicht kann man sagen, dass das Stillen einfach durch die hormonellen und dann de facto körperlichen, messbaren Prozesse und auch dann die daraus folgenden psychischen Prozesse einfach die Bindung erleichtert oder fördert. Ja. Weil, ich meine, Stillen, da wird halt ein Oxytocin-Flash freigegeben, also die körpereigenen Glückshormone, die ballern einfach richtig hart. Du hast gerade auch das Thema Nachwehen angesprochen. Nachwehen ist etwas, was ich nicht auf dem Schirm hatte, was mich so übel überrascht hat, weil jedes Mal, wenn ich im Wochenbett die Tage nach der Geburt den Kleinen angelegt habe, angefangen hat, meine Gebärmutter angefangen hat zu krampfen. Das sind körpereigene Prozesse. Das ist so vorgesehen von der Natur, dass das so passiert. Und was aber nicht automatisch bedeutet, dass es irgendwie schlecht oder grausam oder irgendwie kindeswohlgefährdend ist oder sowas, wenn man nicht stillt und nicht stillen möchte oder nicht stillen kann. Das müssen wir, glaube ich, nicht an jeder Stelle immer dazu sagen, aber ist uns auf jeden Fall ganz wichtig, das so klar zu machen.
Genau, also du hast ja gerade noch gefragt, ob ich es jetzt nach anderthalb Jahren immer noch so ein bisschen hinterher traue. Das waren auch viele Fragen in einem Fragensticker an mich, so ob mich stillende Frauen triggern würden, wenn ich die in der Öffentlichkeit sehe. Mhm. Jein. Auch wenn du mir, habe ich ja auch schon mal in einer Folge erwähnt, Stillgeschichten erzählt hast, dann war das nie so, dass ich dann irgendwie Wut auf die jeweilige Person entwickelt habe, die gestillt hat oder die mir vom Stillen erzählt hat. Also nicht in dem Sinne getriggert. Also ich habe nie anderen Leuten irgendwie was Schlechtes gewünscht aus dieser Trauer heraus, dass ich nicht stillen konnte. Es war mehr so, hey cool, dass es bei dir so schön klappt und dass du daran so eine Freude hast. Oder wenn ich in der Öffentlichkeit jemanden gesehen habe, der gestillt hat, dachte ich auch immer so, hey, mega, mega schön. Ich finde es einfach so faszinierend, was die Natur sich dabei gedacht hat und hervorgebracht hat. Und gleichzeitig einfach nur eine ganz ehrliche Trauer und ja, auch eine Form von Neid, aber auch nicht, ich wünsche dir was Schlechtes, sondern Neid im Sinne von, ich hätte es halt auch gerne gehabt.
Ja, so ein Stich ins Herz.
Ja, aber am Ende, also ich kann es jetzt nicht mehr ändern, jetzt ist das Ding halt einfach durch, jetzt ist es gelaufen, wie es gelaufen ist und ich würde bei einem eventuellen zweiten Kind definitiv sehr vieles anders machen, aber auch hundertprozentig.
Das musst du uns jetzt aber verraten.
Erstmal eine Hebamme haben. Wäre schon mal ein Fortschritt. Also in der Sekunde, in der ich den positiven Schwangerschaftstest hätte, dann mir eine Hebamme suchen und eine ambulante Geburt, genauso wie du. Ein paar Stunden nach der Geburt sich verabschieden und sagen, adieu Freunde, ich gehe jetzt nach Hause. Mit dem Kind, logischerweise. Und einfach in meinem Nest, in meinem Zuhause, mit meiner dann vorhandenen Hebamme, einfach diese Stillbeziehung zu starten und einfach unter ganz, ganz anderen Vorzeichen das machen. Und ich würde auf jeden Fall mein zweites Kind stillen wollen, weil es einfach, glaube ich, eine Erfahrung ist, die du so in keiner Form mit irgendwas anderem vergleichen kannst.
Das mit der ambulanten Geburt ist, würde ich sagen, die perfekte Überleitung zu meiner Stillgeschichte. Die werde ich euch jetzt erzählen. Meine Geburt hört ja auch wie Rebeccas Geburt in der Geburtenfolge. Meine Geburt habe ich beschrieben als ein transzendentes, magisches Erlebnis. Also ja, es hat wehgetan. Ich hatte auch eine PDA und es gab da auch hier und da ein paar Schwierigkeiten. Aber am Ende, dieser Moment, als mein Kind geboren wurde, war wirklich, kann ich einfach gar nicht in Worte fassen. Also der Sinn des Lebens hat sich für mich in diesem Moment manifestiert und das Kind wurde mir direkt auf die Brust gelegt und er hat dann auch kurz darauf angefangen, nach der Brust zu suchen. Und ich habe dann direkt der Hebamme Bescheid gegeben, weil mir auch wichtig war, dass er dann so schnell es geht angelegt wird. Ist halt übelst krass, mit was für ein Skills wir auf die Welt kommen, weil Babys sind im Grunde genommen dazu fähig, wenn sie geboren werden und so auf unserem Bauch liegen, selbst die Brust zu finden. Also die haben diesen Reflex, sich mit den Beinchen abzustoßen und mit dem Kopf dann wirklich die Brust zu finden. Aber wir helfen ihnen natürlich gerne dabei. Die müssen das nicht alleine machen.
So, jetzt bist du da, mach deinen Schüssel mal alleine hier.
Richtig, aber sie sind prinzipiell mit diesen Reflexen ausgestattet, dann selbst die Brust zu finden. Deswegen hat sich ja auch diese Linea nigra auf dem Bauch, diese dunkle Linie entwickelt. Das ist der Weg zur Brustwarze und die Brustwarzen werden in der Schwangerschaft...
existiert die?
Genau, und die Brustwarzen werden in der Schwangerschaft immer dunkler, Wahnsinn. Immer dunkler. Also natürlich hat der Körper sich immer gedacht, oh, ich mache mal so eine Linie, dann findet das Kind besser. Sondern das hat sich natürlich über die Evolution so entwickelt, durch die Selektion natürlich, ne, dass die Kinder die Brust gut gefunden haben. Und die Brustwarzen werden auch immer dunkler. Dieser Kontrast kann dann gut wahrgenommen werden. Und
oh mein Gott, ich bin gerade ein bisschen geflasht.
Wow. Genau, und im Krankenhaus hat dann noch im Kreissaal die Hebamme den Kleinen angelegt an die Brust. Und die hat aber auch schon ein bisschen gemeckert, weil es wohl nicht so einfach ging. Als er dann aber dran war, hat er wirklich genuckelt wie ein Weltmeister. Das habe ich dann auch gleich gesehen, dass der richtig losgelegt hat. Und ich habe dann im Krankenhaus noch einmal gestillt außerhalb des Kreissaals, so kurz bevor wir entlassen wurden. Und wir sind ja dann nach Hause und waren, ich glaube, 5 Stunden nach der Geburt saßen wir dann schon zu Hause auf dem Sofa.
Ja.
Und da habe ich ihn dann auch direkt wieder angelegt, weil ich auch wusste, dass man wirklich nicht oft genug anlegen kann. Und dass das gerade in den ersten Stunden nach der Geburt wirklich eine ganz, ganz vulnerable Zeit ist und da wirklich ein großer Grundstein dann fürs Stillen gelegt wird. Ich weiß, dass es Frauen gibt mit komplizierten Geburten, die nicht sofort nach der Geburt ihr Kind haben, weil es dem Kind nicht gut geht, weil es der Mama nicht gut geht und weil es Komplikationen gab und so weiter. Da hoffe ich einfach, dass ihr eine ganz, ganz tolle Hebamme habt und ganz tolles Fachpersonal, was euch da irgendwie begleitet. Und trotzdem kann man wirklich eine schöne, schöne Stillbeziehung etablieren. Ich erzähle jetzt hier einfach nur von meiner Erfahrung, so wie es bei mir war. Und ich hatte mir auch tatsächlich vorher auf Videos bei YouTube angeschaut, wie man die Brust richtig halten kann und wie man die so richtig zusammendrücken muss, damit das Kind die richtig in den Mund nehmen kann. Und wir haben auch da im Geburtsvorbereitungskurs tatsächlich so ein bisschen drüber gesprochen. Ja, ich hatte irgendwie das Gefühl, man kann sich nicht so richtig drauf vorbereiten, aber so theoretisch schon mal gucken, wie es funktioniert. Und ich habe mich daran erinnert, dass unsere Hebamme in dem Kurs erzählt hat, dass dieses Wissen, wie Stillen funktioniert, früher halt auch wirklich in den Großfamilien weitergegeben wurde. Ja. Und nach der Geburt hattest du halt deine Mutter, deine Oma, deine 3 Schwestern und deine 5 Tanten bei dir ums Bett herum und die haben alle schon 5 Kinder gestillt und haben dir halt dann gezeigt, wie es geht. Ja, wenn du alleine im Krankenhaus liegst und alle 5 Minuten irgendwie jemand anderes vorbeikommt, der dir was anderes sagt, dann ist eigentlich klar, dass da der entsprechende Grundstein irgendwie nicht so richtig
gut. Das ist halt auch so Generationenwissen, das so verloren gegangen ist irgendwie, ne? Mega schade, so mit dem Zerfall der Großfamilie im Laufe des letzten Jahrhunderts. Das ist halt so ein großer Nachteil einfach. Du hast halt oder die wenigsten haben so mehr Generationenhäuser, das soll ja immer noch so sein, teilweise. Aber dieses Wissen fehlt einfach. Und sorry, wenn ich da kurz reingrätsche, aber es passt gerade ganz gut.
Ja.
Weil ich zum Beispiel auch gefragt wurde, ob ich gestillt wurde. Fand ich auch eine ganz, ganz spannende Herangehensweise. Ja, aber auch nur wenige Wochen, weil meine Mutter wohl dann gesagt hat, nee. Kein Bock mehr. Und meine Schwester wurde dann aber ein halbes Jahr gestillt. Und wie kam ich da jetzt eigentlich drauf? Ich wollte eigentlich was ganz anderes erzählen. Ach genau, als ich dann schon mit dem Gedanken gespielt hatte, aufzuhören, mit dem Abpumpen auch und mit den Versuchen zu stillen, hat meine Mutter mich daran eher bestärkt und jetzt gar nicht so Druck gemacht im Sinne von, ja, aber du musst stillen und stillen ist das Beste und bla bla bla, sondern sie meinte so, hey, wenn du es nicht kannst, dann kannst du es nicht. Dann ist das auch in Ordnung. Mhm. Das fand ich eigentlich ganz schön und habe da auch mich sehr gefreut, sie um mich herum zu haben. Fiel mir nur gerade ein, als wir anfingen, über Familien und so zu sprechen.
Das ist so ein Geschenk, wenn wir Frauen uns einfach in unseren Entscheidungen bestärken und nicht versuchen, irgendwie ein eigenes Weltbild jemand anderem aufzudrücken, sondern wirklich zu schauen, okay, wo sind deine Bedürfnisse? Wie stehst du gerade mit deiner Kraft? Und dann zu sagen, ja, hey, go for it. Ja. So, mach, was für dich am besten ist.
Ich meine, du hast jetzt gestillt, ich habe nicht, oder stillst immer noch, und, ich habe nicht, sorry, oder ich habe und ich habe eigentlich nicht wirklich gestillt. Wie stehst du denn zu dem Satz, alle Frauen können stillen?
Da würde ich später noch drauf eingehen.
Du galoppierst jetzt
richtig los, meine Liebe, weil meine Stillgeschichte ist zu dem Zeitpunkt noch lange nicht vorbei. Die hat gerade erst angefangen. Ich werde jetzt nicht hier irgendwie 19 Monate Recap machen, aber so wie es angefangen hat, erzähle ich nochmal kurz. Genau, ich wusste dann auch, dass es halt wichtig ist, dass das Baby nicht nur die Nippel vorne, sondern die ganze Brustwarze mit Vorhof in den Mund nimmt und den Mund auch ganz weit aufmacht und so weiter und so fort. Und die ziehen das dann wirklich bis zum weichen Gaumen hinten rein. Auch eine komische Vorstellung. Aber dass man mal so, man kann mit der Zunge hinten fühlen, den weichen Gaumen, dass man mal so eine Vorstellung davon hat, wie viel von der Brust irgendwie im Mund landen muss. Das habe ich auch erstmal so lernen müssen. Ich habe es halt am Anfang gar nicht so richtig gecheckt. Ja, es hat immer so ein bisschen gedauert, bis ich dann so die richtige Position hatte, so mit den Stillkissen. Ich habe mich da, auf dem Sofa habe ich mir immer so mein Cockpit eingerichtet oder im Bett. Und es hat aber echt gut geklappt, muss ich sagen. Und der Kleine hat halt echt genuckelt wie ein Profi. Also der hatte überhaupt gar keine Saugschwierigkeiten.
Wie viel hat dir denn die Hebamme geholfen? Also wie war so ihr Teil der Arbeit sozusagen?
Die Hebamme musste mir, was das Anlegen und Stillen angeht, musste sie mir gar nicht helfen. Sie kam dann einen Tag nach der Geburt, halt am nächsten Morgen zu uns, hat gesehen, der Kleine ist an der Brust und nuckelt, hat nur so einmal rübergeschaut und meinte, oh, das sieht ja gut aus.
Okay.
Und ich hatte dann aber
Spaß.
Ja, irgendwann kam dann auch der Milcheinschuss. Also wir sind dann zur U2, zur Kinderärztin. Das ist ja irgendwie 3 Tage nach der Geburt, glaube ich.
Ja.
Und
2 Tage, glaube ich. 2.
2 Tage nach der Geburt. Mhm. Haben wir bei der Kinderärztin gemacht, weil wir ja schon zu Hause waren. Und ich kam nach Hause und habe mich irgendwie so von übergebeugt, weil ich irgendwas aufheben wollte. Und irgendwas lief und tropfte auf den Boden. Und ich konnte es erst nicht so richtig zuordnen. Ich dachte so, hä, was denn hier so alles nass? Und
muss ich aufs Klo oder so?
Genau. Und dann habe ich aber gecheckt, dass das da gerade aus meinen Brüsten rausläuft.
Oh no.
Und ich hatte auch dann seitdem einen sehr motivierten Milchspendereflex. Der hat auch nicht gezögert und meine Brüste haben, was das angeht, einfach komplett abgeliefert. Es lief dann aber auch echt 10 Monate lang. Also ich habe echt eine Stillanlage nach der anderen verwendet. Ich habe mir irgendwie die wiederverwendbaren geholt, die ich immer gewaschen habe, weil war sonst echt eine harte Materialschlacht. Und das war teilweise echt auch nervig, muss ich sagen, aber...
Ich habe gehört, dass die voll stinken sollen, die wiederverwendbaren. Und dass viele dann eigentlich andersrum wechseln. Also ich habe von vielen gehört, dass sie erst sich die wiederverwendbaren Waschbaren holen und dann irgendwann sagen, ja, nee, eigentlich nicht. Und dann diese also, einklebbaren Plastikdinger nehmen.
Ich hatte, also ich weiß, was du meinst. Wenn man welche hat, die auch noch mit Kunststoff sind und wenn dann die Milch so eintrocknet und so, dann riecht das echt so ein bisschen nach geronnener Milch. Ist ja, also im Wochenbett gibt's eh relativ viele Gerüche oder in den ersten Monaten, die teilweise unangenehm sind. Ich habe mir welche geholt aus Wolle und Seide. Die gab's bei DM, keine bezahlte Werbung. Und mit Wolle und Seide sind natürliche Stoffe, die nicht so geruchsempfindlich sind und die fand ich echt ganz okay. Gut. Genau. Und das war so der Beginn unserer Stillbeziehung. Also es ist echt glatt gelaufen. Und ich will damit auch gar nicht sagen, irgendwie, ja, ihr müsst nur die richtigen YouTube-Videos gucken, dann klappt's, sondern es ist einfach meine ganz persönliche Erfahrung. Ich hatte einfach Glück. Ich hatte viel, viel, viel Ruhe zu Hause. Ich wurde von meinem Mann gepflegt, von meiner Hebamme gepflegt, jeden Tag. Hatte Zuversicht, wusste, wenn irgendwas nicht läuft, ist meine Hebamme da.
Das sind ja auch so Grundfaktoren, die bei uns einfach komplett unterschiedlich waren. Genau. Also wir sind mit ganz, ganz anderen Vorzeichen gestartet jeweils. Ja. Und ich wollte ja auch damals keine ambulante Geburt, weil ich ja eben keine Hebamme hatte. Und ich dachte...
Du kriegst die Sicherheit im Krankenhaus. Genau. Und die Sicherheit hättest du eigentlich in deinem Nest irgendwie wahrscheinlich gefunden.
Genau, in meinem Aber Nest gefunden. Oder ich hätte wäre dann im Zweifelsfall zu meiner Frauenärztin gegangen oder I don't know. Aber ja, ich habe unwissentlich die exakt falschen Schlüsse aus meiner Situation gezogen. Beziehungsweise es hätte ja auch alles gut ausgehen können, wenn ich vielleicht eine andere Betreuung im Krankenhaus gehabt hätte. Wir hatten ja auch zum Beispiel kein Familienzimmer. Die gab es ja auch. Das haben wir leider nicht gekriegt. Da haben wir einfach kein Glück gehabt. Und dann kommt es ja auch drauf an, mit welchem... Also ich finde, viele Kinder kommen ja mit unterschiedlichen Saugreflexen zur Welt. So dein Sohn hat sich sofort auf die Suche gemacht. Ich kann mich nicht erinnern, dass das meine Tochter gemacht hat.
Ja.
Also... Ich glaube eher nein. Ja, also es sind einfach, ich glaube so der Schlüssel vielleicht oder gute Voraussetzungen, damit es klappt, ist irgendwie Ruhe, Sicherheit und vertraute Personen, die einem helfen können. Und dann kommt natürlich auch so ein bisschen drauf an, wie die Geburt verlaufen ist, ne, ist klar. Aber
auf jeden Fall. Jetzt können wir das Stillen noch so sehr verehren und huldigen, aber ich sag auch mal, wie es ist, ganz ehrlich. Manchmal fuckt es mich richtig krass ab. Und das möchte ich auch ganz bewusst hier so deutlich sagen. Immer wieder kam ich in Phasen oder an Momente, wo es mir einfach keinen Spaß gemacht hat und wo ich gesagt habe, ich habe keinen Bock mehr, ich stehe jetzt ab. So richtig ernst gemeint war das nie. Ich habe es, also im Grunde genommen liebe ich es sehr bis heute. Aber trotzdem gab es einfach belastende Situationen. Und das fing bei mir dann im Wochenbett an. Ich hatte den Kleinen noch im Krankenhaus dann, wie erzählt, ein paar Stunden nach der Geburt selber angelegt und leider falsch angelegt. Hm. Und meine Brustwarze war dadurch direkt wund.
Inwiefern falsch angelegt?
Ich habe ihn nicht so richtig zentriert auf der Brustwarze angelegt, sondern leicht daneben. Und er hat mir dann tatsächlich auch so ein Hämatom da reingesaugt. Also so einen richtig roten Bluterguss. Und da kam dann halt keine Milch, aber er hat trotzdem genuckelt wie ein Weltmeister, der kleine, zuverlässige Bursche. Und dann hatte ich den Salat und hatte leider wunde Brustwarzen. Und damit hatte ich eine Woche lang extreme Schmerzen beim Anlegen. Und das war wirklich so grausam. Und ich habe dann diesen Schmerz so richtig antizipiert auch schon beim Anlegen, bin total verkrampft und ich habe in den schlimmsten Momenten dann so richtig veratmet wie die Wehen und so richtig gestöhnt, wenn nicht sogar vielleicht ein bisschen gebrüllt.
Oh Gott.
Und mein Mann lag auch echt völlig hilflos daneben und dachte nur so, okay, scheiße, was passiert hier gerade?
Für den muss es ja richtig alienmäßig gewesen sein.
Voll. Und das nächste Problem stand dann auch schon direkt vor der Tür und das war der Milchstau. Also das sind so die zwei großen Sachen, mit denen ich immer wieder in der ganzen Stillbeziehung Probleme hatte. Milchstaus hatte ich auch schon mehrere und das ist einfach, beginnt einfach schlimmer als jede Grippe, die ich erlebt habe. Also ging los mit Gliederschmerzen, dann kam Schüttelfrost und Fieber, harte schmerzende Brüste, ein dröhnender Kopf und ich war völlig ausgenockt und konnte mich auch wirklich nicht mehr ums Kind kümmern und musste mich aufs Sofa legen. Und das war auch jedes Mal tatsächlich bei mir ein falscher, nicht gut sitzender und verrutschter BH nachts. Der hat mir dann
Weil er dann so reindrückt oder wie?
Richtig, okay. Der BH war zu klein, saß nicht gut, ist nachts verrutscht und hat mir dann tatsächlich die Milchwege, die Drüsen abgedrückt. Bei vielen Frauen ist es aber auch zu viel Stress und ja, Ich habe dann auch da gecheckt, dass diese ganzen Stillprobleme nicht nur ins Wochenbett gehören. Wunde Brustwarzen hatte ich dann auch teilweise in Zahnungsphasen oder so Clusterfeeding-Phasen.
Ist auch so eine Sache, die ich dich dann wiederum nicht beneide, ne?
Richtig, ja. Das sind echt so Downsides, wo ich dann auch immer wieder an meine körperlichen Grenzen gestoßen bin. Bis zuletzt, ne, habe ich gerade erzählt, erst letzte Woche bin ich da bei der einen Einschlafbegleitung wirklich fast wahnsinnig geworden. Und da habe ich so einen kleinen Aha-Moment, den ich gerne mit euch teilen möchte. Und zwar stillen ist eine Beziehung. Und wie in jeder anderen Beziehung gibt's halt auch Höhen und Tiefen. Und mal ist es wunderschön. Man könnte die Welt umarmen. Ist der glücklichste Moment. Und manchmal geht einem der Partner einfach hart auf den Sack und man möchte die Tür hinter sich zumachen. Und mal liebt man diese Nähe und die Zuneigung und manchmal möchte man überhaupt nicht angefasst werden. Und all diese Gefühle sind ganz normal und die sind auch erlaubt und auch okay. Und man darf gerne stillen. Und trotzdem darf man manchmal davon total genervt sein.
Wenn ich noch eine Frage zum Thema so Abstillen fragen darf bei dir. Mhm. Glaubst du denn, dass das mehr so ein natürlicher Abstillprozess wird? Also es verläuft sich so ein bisschen und irgendwann war halt aus Versehen das letzte Mal. Ja. Oder glaubst du, es wird so eine bewusste Entscheidung von dir, dass du sagst, und jetzt stille ich dich das letzte Mal und dann verabschieden wir uns von dieser Phase und ich versuche halt dann das nächste Mal, dich anders zu beruhigen.
Bisher war es immer so, dass ich für einen gewissen Fortschritt Richtung Abstillen immer wirklich entschlossen auch in die Führung gehen musste, weil mein Sohn das von sich aus nicht gerne aufgibt oder bisher einfach noch nicht von sich aus aufgegeben hat. Mhm. Und ich stille nach wie vor gerne, aber zuletzt wurde es mir doch einfach deutlich zu viel und ich habe gesagt, okay, ich möchte abends zum Einschlafen nicht mehr stillen, weil das wurde sehr hektisch teilweise und sehr viel irgendwie Nuckeln um des Nuckeln Willens und bin dann dazu übergegangen, halt ihn abends auf dem Sofa zu stillen und die Einschlafbegleitung ohne Brust zu machen. Mehr erzählen wir euch nächste Woche in der Schlafberatungsfolge mit der lieben Andrea. Aber ja, um auf deine Frage zurückzukommen, es brauchte da bisher immer meine klare Führung. Gänzlich abzustillen, da bin ich noch nicht bereit für. Also an dem Punkt sind wir noch nicht. Aber wie es zuletzt war, bevor er krank war, mit dem auf dem Sofa abends stillen und kuscheln, dann ohne Brust schlafen und morgens dann nochmal stillen, damit war ich echt fein, muss ich sagen. Das fand ich echt schön, wenn man so 2-3 Ruheinseln am Tag hat, wo man stillt und kuschelt, aber das nicht mehr dieses ständige Nuckeln ist. Das fand ich dann echt cool. Aber ja, es wird da in Zukunft wahrscheinlich, wenn es dann gänzlich Richtung Abstillen geht, dann auch meine Führung brauchen. Aber soweit bin ich noch nicht. Möchte mich einfach noch gar nicht davon trennen. Und es ist auch ein mega geiles Tool gerade, sage ich ganz ehrlich. Also gerade im stressigen Alltag mit der Tagesbetreuung merke ich, sobald wir zu Hause sind auf dem Sofa und ich ihn stille, wir sind sofort im Moment, so wir gucken uns an und es ist sofort Ruhe, durchatmen, beieinander sein und das ist so ein richtiger Reset irgendwie und ich genieße das gerade auch sehr.
So, das hatte ich halt dadurch halt auch nicht, ne, so dieses, das hat man ja auch immer wieder, auch wenn man gerade schwanger ist und sich aufs Wochenbett vorbereitet, dann wird das Wochenbett ja auch gerne als Kuschelzeit bezeichnet. Ja. Ich weiß nicht, wie es anders gekommen wäre, wenn ich gestillt hätte oder hätte stillen können. Kann ich jetzt natürlich nicht beurteilen. Aber wir hatten jetzt deswegen zum Beispiel auch nicht diese Kuschelmomente. Gar nicht. Es gab auch keinen Ersatz dafür. Nicht mal, wenn ich ihr das Fläschchen gegeben habe, weil dann lag sie meistens nur so halb auf mir oder so. Das war auch kein richtiges Kuscheln, so wie ich mir das vorgestellt hatte vorher. Weil es halt nicht ist, jemand ist komplett auf und an deinem Körper, jemand, das Kind, und du liegst so daneben und man kommt so zur Ruhe und kuschelt im Kuschelsinne, wie man das halt alltagssprachlich kennt. So, das hatte ich halt nicht. Und um sie zu beruhigen, das war auch eine Frage, die oft kam, was dann so meine Ersatzhandlung war. Also ich musste sie ständig rumtragen, tragen. Nicht einfach nur auf dem Arm halten und ich konnte sitzen, sondern sie tragen und durch die Gegend laufen. Irgendwann war es dann so, dass sie entweder geschlafen hat oder schreiend wach war. Und ich dachte, das kann doch nicht sein. Sie kann doch nicht nur schreien, wenn sie wach ist. Und dann hat's meine Mutter irgendwann hingekriegt, dass sie einen Schnuller nimmt. Und damit, das war ein richtiger Gamechanger, weil dann hat sie dieses Nuckelbedürfnis stillen können, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, richtig gut.
Und war dann einfach wach, ohne unruhig zu sein. Also mein Brustersatz war dann tatsächlich der Schnuller.
Ja, richtig gut. Ich habe das mehrmals versucht, den Schnuller einzuführen. Es hat nie funktioniert. Also ich war teilweise richtig verzweifelt, weil ich so dachte, okay, come on, ich bin nicht dein lebendiger Schnuller. Ich kann das gerade nicht mehr. bitte nimm doch dieses Kackteil. Ich habe auch alle möglichen Formen gekauft, was es so gibt. Hat nie wirklich funktioniert, hat sich nie etabliert, war einfach nicht.
Aber genauso wie du das Stillen manchmal verteufelt hast oder gesagt hast, ich habe eigentlich überhaupt gar keinen Bock mehr, gibt's natürlich auch, abgesehen von dem Bonding und dem Kuschelfaktor und dadurch, dass es einfach die beste Ernährung fürs Kind ist, gibt es auch irgendwie einen unfassbar großen Nachteil, was das Fläschchengeben angeht. Du hast einfach unfassbar viel Equipment. Du musst so viel Scheiß kaufen. Und du musst auch überall mit hinschleppen, egal ob du
machen und so kurz, auch.
Ja, Alter, es ist einfach ein richtiger Pain in the ass. Also es ist auch teuer, weil du musst die ganzen Fläschchen auch erstmal kaufen. Du brauchst ja nicht nur eine, sondern wir haben, glaube ich, mittlerweile irgendwie so 15, weil 3 sind in der Waschmaschine, in der Spülmaschine und das eine steht noch halb voll irgendwie im Kinderzimmer, das andere habe ich unten im Kinderwagen drin für den nächsten Trip.
Oh Mann.
Es ist teuer, es ist anstrengend, das sauber zu machen und so weiter. Das ist echt so nicht cool und ich wurde auch gefragt, was machst du denn dann nachts und wenn du unterwegs bist? Wir haben dann immer einen guten Vorrat an Fertigmilchflaschen, also nicht das Pulver.
Okay.
Sondern schon fertig gemischte Flaschen in so 200 Milliliter Packs kommen die, glaube ich.
Ah, okay.
Und die kannst du einfach aufmachen, reinkippen und dann Fläschchen in den Mund. Es geht schnell, es wird nicht schlecht, weil schon fertig gemixte Milch darfst du ja auch nur eine Weile benutzen und dann nicht mehr. Also die kann ich euch ans Herz legen. Ja, die sind auch ein bisschen teurer, glaube ich, als wenn du Pulver kaufst. Aber es ist einfach praktischer, weil du musst
dann
nicht
irgendwie warm machen oder sowas. Muss man irgendwie ein Wasserbad oder Thermoskanne oder so? Oder
das ist auch so ein Ding, weil Muttermilch hat halt immer die perfekte Temperatur, egal wo du gerade unterwegs bist.
Ich mache mir überhaupt keine Gedanken über Milch und Temperatur, weil so die kommt halt einfach so raus, wie sie rauskommt. Ne?
Wir haben ganz, also für die Neugeborenenzeit haben wir so ein Fläschchenwärmer gekauft.
Mhm.
Also wo du dann, ist quasi wie so ein großer Eierkocher, sieht der aus. Und da kommt dann Wasser rein und dann packst du das Fläschchen in dieses Wasser und dann erhitzt er das Wasser und dann hat irgendwann die Milchflasche die perfekte Temperatur. Wenn wir unterwegs waren, hat sie Raumtemperatur bekommen. Also, sorry. Okay. Also da habe ich dann auch irgendwie gesagt, deal with it, sorry to say.
Friss oder stirb.
Es hat auch geklappt, so ist jetzt nicht so, als hätte sie dann Bauchschmerzen oder so davon gehabt, ne?
Also soll man halt auch von Zimmertemperatur warmer Milch Bauchschmerzen kriegen?
Also man kann sich da auch, glaube ich, wirklich das Leben schwerer machen, als es ist.
Man muss sich immer denken, was einen beim dritten Kind wirklich nicht mehr jucken wird, braucht einen beim ersten Kind auch nicht zu stressen.
Eben, also ich würde jetzt vielleicht nicht, gerade im Winter, würde ich dann vielleicht nicht die Fertigmilchflasche einfach unten in den Kinderwagen legen, weil dann ist sie ja tatsächlich eiskalt, sondern als Tipp vielleicht, wir haben so einen Winter quasi Schlafsack für den Kinderwagen. Ihr kennt bestimmt, ihr wisst bestimmt,
Fußsack,
was ich meine. Ja, genau. Okay, Fußsack.
Fußsack, ja.
Für mich ist das ein Schlafsack. Und ich habe einfach dann das Fläschchen oder die Fertigmilchflasche immer unten in ihren Fußraum reingelegt. Also in dieses Ding halt sozusagen rein.
Mega geiler Tipp.
Blieb es immer ganz warm, weil auch im Rucksack kühlt es relativ schnell runter, finde ich. Aber zwischen diesen Daunenlagen an den Füßen des Kindes bleibt es immer schön kuschelig warm. Das vielleicht so als Tipp von mir. Aber der absolut große, große, große Vorteil, und darüber reden wir auch immer mal wieder, du kannst halt mit Fläschchen abgeben. Du musst es selber nicht tun.
Ja.
Es kann der Vater machen, es kann die Oma machen, es kann die Tante machen. Und so habe ich auch mir, und so schließt sich halt der Kreis mit allen anderen Folgen, die wir gemacht haben, so konnte ich mir halt sehr, sehr früh meine eigene persönliche Freiheit wieder zurückholen und Date Nights machen und Urlaub ohne Baby und ein Wochenende in einer anderen Stadt oder einfach mal nur eine Nacht in einem Hotel mit meinem Mann, um einfach mal eine Nacht durchzuschlafen. Also ich glaube, meine erste Nacht wieder durchgeschlafen, nicht weil das Kind gut geschlafen hat, sondern weil meine Mutter die Nacht gemacht hat, war, als die Kleine so 5 Wochen alt war. So schließt sich der Kreis, ja, ohne Scheiß. Also das fängt alles mit rein.
Wobei man auch sagen muss, es kommt einfach echt aufs Kind drauf an und auch auf die Bedürfnisse der Mutter. Weil, also es gibt halt Kinder, die keine Flasche wirklich nehmen, also gar keine Flasche, das ist dann halt auch wieder schwierig. Es gibt so viele unterschiedliche Probleme und Konsequenzen, die daraus folgen. Ich meine, mittlerweile, also mein Sohn hätte von Anfang an auch eine Flasche genommen. Das haben wir ausprobiert. Meine Hebamme meinte auch, so wie der saugt, nimmt er auch jeden Sauger. Das ist scheißegal, welchen ihr kauft. Das haben wir ausprobiert, hat wunderbar funktioniert. Aber er hat sich halt nicht gut abgeben lassen, weil er einfach wirklich meine Brust und mich haben wollte, sehr, sehr lange Zeit. Mittlerweile bringt ihn ja mein Mann abends dann auch mit einer Milchflasche ins Bett. Aber ich glaube, es kommt ganz auch darauf an, so was die eigenen Bedürfnisse sind, was das Abgeben angeht. Also man kann halt auch voll stillen und trotzdem abgeben und ja, irgendwie sich dann Freiräume schaffen, wenn das Kind halt die Flasche nimmt. Wenn es die gar nicht nimmt, ist natürlich schwierig.
Aber ich denke mal, wenn das Kind halt das Milchfläschchen nimmt und auch von anderen und nicht nur von der Mutter, dann ist es halt tendenziell einfacher, als wenn du vollstellst.
Auf jeden Fall, das lädt natürlich dazu ein, sich auch mal Freiräume zu nehmen, ja, auf jeden Fall.
Ich glaube, das ist schon ein struktureller Vorteil.
Ja, vor allem, ich hätte auch abpumpen müssen. Also wenn ich überlege, ich hätte irgendwie 3-4 Stunden ohne mein Kind verbracht, meine Brust wäre mir explodiert. Also da war so viel Milch, hätte ich dann auch abpumpen müssen. Und dann denkt man sich halt auch so, ist es den Stress jetzt wert, vorher abpumpen, damit das Kind die Muttermilch in der Flasche bekommt. Gut, wir hätten dann irgendwie auch Prä nehmen können, aber irgendwie wollte ich das dann auch nicht.
Ja, verstehe. Sagst
du mir, ich habe die Muttermilch, warum, dann braucht man jetzt irgendwie keine Prä nehmen. Kann man natürlich auch machen. Also das ist so, ja, jeder muss einfach schauen und sich auch wirklich gut beraten lassen. Also eine feste Beratungsperson, eine Hebamme oder Ärztin.
Ich glaube auch tatsächlich, dass das eine große, große Rolle spielt, dass einfach dein Hormonspiegel, wenn du stillst, ein ganz, ganz anderer ist, als wenn du Fläschchen gibst und abgestillt hast. Und dass sich daraus halt die einzelnen Bedürfnisse oder keine Bedürfnisse entwickeln. Weil wenn du voll stillst und halt auch eben diesen ganzen Schissel im Kopf, was du nur gerade aufgezählt hast, so, also warum solltest du dann parallel das große Bedürfnis entwickeln, ich will jetzt nach 3 Wochen mit Baby erstmal 2 Nächte für mich haben. Also ich glaube, das passiert tendenziell weniger. Also nicht, dass es komplett unmöglich ist, aber...
Ja, es hätte sich für mich angefühlt, als hätte ich meinen Job gekündigt, weil ich habe Stillen habe ich hauptberuflich betrieben und ich habe sehr viele Überstunden gemacht. Ich hatte mehr als eine 40-Stunden- Vollzeitwoche mit Stillen tatsächlich. Also deswegen, ich war da einfach komplett in diesem Tunnel und habe überhaupt nicht daran gedacht, das irgendwie für einen halben Tag oder sowas aufzugeben. Ich war da völlig im Tunnel und auch sicherlich ein bisschen ferngesteuert und besessen so von meinen Hormonen auf jeden Fall, ja. Ja, eine Sache, die ich gefragt wurde, wo ich jetzt nochmal anknüpfen kann, Richtung Abgeben und Stillen. Mich haben ganz viele gefragt, ob man nicht abstellen muss, wenn das Kind in die Kita geht. Nein, müsst ihr nicht. Ich würde sogar empfehlen, einfach noch weiter zu stillen, weil es ist ein mega cooles Tool, um eure Kinder nach der Betreuung irgendwie wieder zu beruhigen, einzufangen und die Connection herzustellen. Also lasst euch nichts anreden. Ihr müsst nicht abstillen, wenn ihr euer Kind in die Betreuung gebt. Die Kleinen sind mega flexibel. Die checken das, dass es in der Kita keine Milch gibt. Genauso wie sie checken, dass es beim Papa keine Milch gibt. Und ruhig mal trauen und ausprobieren. Was wolltest du noch sagen?
Ich habe echt das Gefühl, dass sich hier echt so ein thematischer Kreis einfach schließt, weil wir um dieses Stillthema, wir haben immer gesagt so, ich stille nicht, du stillst. Und irgendwie ergeben sich da ganz, ganz viele so Strukturbäume und einzelne Themen daraus, die einfach dann anders beeinflusst würden. Und ich glaube, dass die Wurzel dieses Baumes irgendwie so diese Stillthematik ist und sich daraus alles andere ergibt, worüber wir schon gesprochen haben. Wie du arbeiten möchtest, wie du Paarzeit haben kannst und möchtest, wie du eigene Hobbys betreiben möchtest. Also alles andere ergibt sich eben aus, gerade im ersten Jahr mit Kind oder in den ersten 2 Jahren, je nachdem, wie lange ihr stillt, ergibt sich irgendwie daraus. Also ich habe da gerade so einen richtigen Frieden gerade in mir mit unserem Podcast, muss ich sagen.
Schön. Ja, das ist, also dir ist es vielleicht nicht so aufgefallen, aber du hast tatsächlich in jeder Folge angesprochen, dass das Stillen bei dir nicht so geklappt hat und dass wir da nochmal gesondert drüber sprechen. Ja. Und das ist so ein Thema, was glaube ich, ja, das hat glaube ich echt unter den Nägeln gebrannt und
das muss schon mal raus,
wirklich
Leute.
Der Kreis jetzt, an dieser Stelle. Das ist die Folge, auf die du immer verweisen kannst dann zukünftig. Liegt dir noch irgendwas auf dem Herzen?
Ja, meine Frage, die ich vorhin nicht stellen durfte, nämlich was du zu dem Satz denkst, alle Frauen oder jede Frau kann stillen.
Ich kann sie jetzt nicht irgendwie mit einem fachlichen Anspruch irgendwie beantworten. Ich denke, jede Frau kann halt nur so stillen, wie sie gerade kann. Und wenn die Bedingungen total scheiße sind, dann kann sie halt auch nicht besser in dem Moment.
Ich finde, das ist Bullshit. Ich finde, ich bin da ein bisschen direkter jetzt. Ich finde, das ist kompletter Scheiß, dieser Satz. Es dreht mich ja wirklich jedes Mal auf.
Warum fragst du mich, wenn du die Antwort schon kennst?
Na, ich kenne ja deine Antwort nicht. Also ich weiß ja nicht, was du dazu sagst. Ich kenne ja nur meine Meinung dazu sagen.
Ich habe auf eine sanfte Art und Weise genau das gesagt, was du gerade gesagt hast. Also jede Frau kann halt einfach nur so gut, wie sie kann. Das heißt, wenn sie nicht kann, dann kann sie nicht. Punkt.
Ich finde, es ist halt ein bisschen so, als würdest du irgendwie sagen, jeder Mensch kann Weltrekord im 100-Meter-Lauf absolvieren, weil er 2 Beine hat. Also, es macht genauso wenig Sinn. Weil nur weil ich irgendwie 2 Brüste habe.
Du musst nur hart genug trainieren, so geht halt nicht.
Es macht wirklich von vorne bis hinten keinen Sinn. Und und wenn ich dann irgendwie auch so Sätze höre, ja, du hast halt irgendwie dich nicht genug angestrengt oder so, dann finde ich es halt echt nur unsensibel. Und selbst wenn eine Frau, da kenne ich auch ein paar, von Anfang an sich nicht mit dem Stillen identifizieren können und sich dann nach der Geburt diese Tablette geben lassen, damit der Milcheinschuss nicht geschieht, du wirst deine Gründe haben. Es ist halt einfach nicht mein Bier. Und wenn du keinen Bock aufs Stillen hast, aus welchen Gründen auch immer, ja, Mai, ist doch nicht mein Kind, ist doch nicht mein Leben. Mach doch, wie du willst.
Und mit diesem geilen Statement, Leute, widmen wir uns dann dem letzten Teil dieser Podcast-Folge. Und das ist unsere Rausschmeißer-Fragenrunde. Bist du bereit?
Sowas von. Auf geht's.
Also, Rebecca, es gibt ja echt so Leute, wo man denkt, Alter, was bist du bitte für ein Otto? Ich nenne jetzt mal so ein kleines Beispiel. Ja, es fängt weird an. Lass dich drauf ein. Ich nenne mal so ein kleines Beispiel. Also, meine Schwester wollte letztens in die S-Bahn einsteigen und irgendwie gab es dann Stau im Türbereich und dann hat der Lokführer die Türen irgendwie so unvermittelt zugehauen, dass ihr Beutel mit einem Geschenk, der war schon in die S-Bahn eingestiegen, sie aber noch nicht.
Der Beutel war schon eingestiegen, eine süße
das
Formulierung.
Das heißt, der Beutel war schon in der S-Bahn und klemmte in der Tür und sie stand aber noch auf dem Bahnsteig. So, und dann kam der Schaffner und hat sie halt auch, wie es sich für Berlin gehört, so richtig schön angeschissen. Und wenigstens haben die Leute dann sie auch ein bisschen verteidigt und so. Aber sie stand halt einfach wie so ein Otto, weißt du, was ich meine? Und meine Frage, sorry, super was? Random. Ich finde mich auch gerade wieder selbst extrem witzig. Ist so peinlich. So, meine Frage ist jetzt, wo warst du mal so ein Otto? Wo war mal so eine richtig ehrenlose Aktion von dir in der Öffentlichkeit?
Oh Gott, darüber muss ich erstmal nachdenken.
Ist dir nie die Einkaufstüte irgendwie auf dem Weg vom Bus nach Hause irgendwie gerissen? Oder hast du dich nie als du zum Bus gerannt bist, mal irgendwie gestolpert und richtig hingelegt?
Das war ja eine meiner größten Ängste. Garantiert, aber mir fällt es gerade einfach nicht ein. Ich muss da wirklich kurz drüber nachdenken. Oh, doch. Ich hab die perfekte Geschichte. Yes. Oh mein Gott, es ist schon ein paar Jahre her. Oh, also ich war noch in der Schule, also ich muss so 16 oder so gewesen sein. Und wir sind, ich bin mit einem Kumpel ins Kino gegangen und es war relativ voll, war glaube ich auch der Film, der gab es noch nicht so lange im Kino. Und normalerweise ist doch dein Becherhalter immer auf der rechten Seite von dir, dass deine rechte Hand da hingreifen kann.
Wieso ahne ich, was jetzt kommt?
Oh, warte. Und irgendwas hatte sich verschoben. Also irgendein kleiner Vollidiot hat seinen Becher in die andere Halterung gesteckt, wodurch die ganze Reihe halt dann so fehlerhaft war. Ne? Und ja, erstmal kommt das Offensichtliche. Wir haben uns hingesetzt, ich habe meinen Becher dann auf die linke Seite gestellt und natürlich, weil ich auch Rechtshänder bin, habe ich ganz automatisch zu dem rechten Becher gegriffen und es war halt der Becher von der Frau, die neben mir saß und sie so, excuse me, das ist mein Becher. Und ich so, oh mein Gott, sorry, tut mir voll leid. Bloß ist das dasselbe nochmal 10 Minuten später nochmal passiert und sie schon ein bisschen genervt, so, Bro, ich habe es dir gerade schon gesagt, das ist mein Becher. Und dann,
das war dein schöner Otto-Moment.
Es geht noch weiter.
Wie bitte?
Und irgendwann stand dann plötzlich ein Pärchen vor uns und die guckten so auf ihre Tickets und guckten uns an und die meinten so, ich glaube, das sind unsere Plätze. Und wir so, oh ja, sorry, wir haben uns wahrscheinlich in der Reihe vertan. Ich will meine 7 Sachen zusammenklauben und will wieder ihren Becher nehmen. Und da war sie richtig sauer mittlerweile, ne? Sie war dann so, oh mein Gott. Alter Falter, es ist mein fucking Becher, nimm deine Dreckshände da weg. Hat sie nicht so gesagt, aber so in dem, ja, das war mein, ich bin der krasseste Otto aller Zeiten Moment.
Richtig guter Otto-Moment, ey. Ist auch so ehrenlos, wenn man da sitzt und dann Leute kommen und man einfach aufstehen muss und mit seinen 7 Sachen da durchs Kino pilgern.
Alter, ich bin da so
allein das im ist schon
Erdboden
Otto-Moment.
Versunken. Oh nee.
Oh Mann, glaube ich dir.
Ja.
Dann, zweite Frage. Lieber Strand oder lieber Stadturlaub?
Strand. Hättest du mich jetzt Strand oder Berge gefragt, wäre die Antwort schon schwieriger gewesen. Mhm. Aber wenn ich die Auswahl habe zwischen Stadt und Strand, dann Strand.
Bist du so eine kleine Brutzelmaus?
Nee. Nicht, war ich mal. Mittlerweile kann ich mich auch einfach irgendwie entweder auf eine Liege im Schatten legen und einfach durchlesen und essen. Ich muss jetzt nicht irgendwie komplett braun gebrannt aus dem Urlaub zurückkommen. Aber
ist auch nicht gut für die Haut.
Irgendwie, ja. Also wenn ich halt die Wahl zwischen Stadt und Strand habe, dann hört sich der Strand für mich mehr nach Entspannung an, als wenn ich jetzt irgendwie in eine Großstadt reise und dann so viel Trubel um mich herum ist. Halt lieber in einen Strandcafé setzen und Cocktails schlürfen und ein Buch lesen.
Mhm. Hätte ich Bock drauf, bin ich dabei.
Oder?
Dritte Frage. Welches Musikjahrzehnt ist am ehesten deins? Und welcher Song aus der Zeit fällt dir spontan ein? 90er und Nuller. Und welcher Song fällt dir spontan aus der Zeit ein?
Crying at the Discotheque. Finde, catcht mich
kannst
jetzt
du, kannst
mal.
Du das mal singen?
Nein. Also ich kannst könnte schon, aber nein.
Mann, ich dachte, ich krieg dich noch. Okay, jetzt habe ich dich aber hier genug durch die Mangel gezogen, meine Liebe. Danke an alle, die bis hier dran geblieben sind. Das ist sehr gut für unsere Statistik und abgesehen davon freut es uns auch einfach total.
Ihr seid ein Datenpunkt, herzlichen Glückwunsch.
Und wir haben euch sehr lieb und wir hören uns sogar nächste Woche hier wieder, wenn wir unser Special machen mit unserer Babyschlafberaterin Andrea von Schlafen leicht gemacht. Haltet die Ohren steif, lasst die Haare wehen und bis nächste Woche machen wir mal alle halblang.
Tschüss.